Ich möchte euch herzlich begrüßen zum Kotzlicht-Seminar, Altes Testament Einleitung, gerade aktuell 4. Buch Mose. Lasst uns beten. Ich lade euch herzlich ein. Es ist ein Vorrecht und ein Privileg. Ihr dürft zum Herrn beten und ihn einladen, beziehungsweise um seinen Segen bitten. Ich mache den Abschluss dann. Auch ich möchte aus tiefstem Herzen Danke sagen für jede Gelegenheit, in der Gemeinschaft deiner Kinder, in der Gemeinschaft unter deinem Wort und somit in der Gemeinschaft mit dir, das Betrachten, das Studieren, das Forschen, in deiner Weissagung, in deiner Verheißung, in deiner Schrift. Ich danke dir für jede Seele, die sich aufgemacht hat, die sich aufgemacht hat, herzukommen, auch heute Morgen. Danke, danke dafür. Herr, ich möchte dich bitten, Herr, um deinen guten Segen, um dein Wirken unter uns, um dein Reden unter uns. Das ist dein Wort und das sind die Geschichten, gerade wenn wir das Alte Testament lesen, die kennen wir schon seit klein auf, die meisten von uns. Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns die geistliche Wahrheit dahinter zeigst, dass die Botschaft, die dahinter steht und die, wie es in welcher Art und Weise es uns auf dich hinweist und zu dir hinführt, und ein Zuchtbeiß, der eben auf Christus ist. Ein Lehrer des Christus ist. Das ist mein Gebet, dass es heute auch die Lektion dazu beitragen, dass wir ja nicht nur ein Auffrischen der Geschichten und der geschichtlichen Ereignisse wieder in Erinnerung rufen, sondern dass wir deine Herrlichkeit darin sehen. Jesus, in deinem Namen bitte ich das. Amen. So. Noch ein kurzer Test. Ja, aber das machen wir ganz kurz. In wie vielen Teilen kann man das 4. Buch Mose aufteilen? Zumindest, ich habe es versucht, wer weiß das? In 3. Genau. Wir haben 3 Spannungsbögen, 3 Teile des, in dem 4. Buch Mose. Der erste Teil ist ein kleinerer Teil, da kommt ein ganz, ganz großer Teil. Und dann nochmal der dritte Teil. Also ganz grob in 3 Teile kann man das 4. Buch Mose teilen. Was geht es im ersten Teil? Die ersten 10 Kapitel. Aufstellung der Armee und andere. Volkszählung ist dabei. Was ist das Anliegen? Was bewirkt und was beabsichtigt das 4. Buch Mose mit den ersten 10 Kapiteln? Vorbereitung für die Wüstenwanderung. Also, wir haben Kapitel 1, 1 bis 10, haben wir beginnt mit der ersten Zählung und da geht es um die Vorbereitung für die Wüstenwanderung. Und das alles beginnt und findet am Berg Sinai statt. Eigentlich in der Wüste Sinai, am Berg Sinai. Ja? Und da geht es los. Da bekommen sie die Weichenstellung, da bekommen sie die Dinge und werden darüber informiert, was sie brauchen, um das Ziel zu erreichen. Und dann kommt eben ein ganz langer Kapitel oder Abschnitt mit knapp 24 Kapiteln. Kapitel 10 bis 25 ist die Wüstenwanderung. Und da geht es um dieses Thema, die Prüfung und die Läuterung. Ja? Da ist das Thema. Und da geht es von der Wüste Paran in die Wüste Zin, also von Wüste zu Wüste, von Wüste zu Wüste. Sie waren dann permanent in dieser Wüste. Also von diesem Berg aus geht es dann los. Und ich bin mir sicher, heute kommen wir dahin. Wir starten heute mit diesem Teil. Und dann haben wir den dritten Teil. Da geht es um die Vorbereitung für die Landeinnahme. Und diese beiden Dinge ergänzen sich. Geografisch sind wir bei der Vorbereitung am Berg Sinai, und bei der Vorbereitung für die Landeinnahme auf der Ebene Moab. So da gibt es im 4. Buch Mose immer wieder so geografische Angaben, wo es heißt, und sie zogen von da weg und gingen nach da und so. Man kann da auch eine Linie in der Karte nachziehen, aber wir bleiben bei den Bildern. Es beginnt vor diesem Berg und es geht durch die Wüste auf diese Ebene. Und von dieser Ebene geht es dann hinein in das verheißene Land. Und es beginnt mit einer Zählung und es hört mit einer Zählung auf. Wie viel waren es am Anfang ungefähr? 600.000 Mann Volk. Wir haben ein Millionenvolk da dastehen. Und wie viel waren es am Ende? Auch um die 600.000, also 600.000 plus. Also die Differenz ist minimal Und das bedeutet, Gott bringt sie dahin. Zwar anders, wie man denkt. Und ein anderes Volk, es ist immer noch das Volk Israel, aber das Fleisch ist da gestorben, das Ungläubige ist da gestorben und das Gläubige darf dann hineinziehen. So, diese Umwandlung, das Alte muss sterben, braucht es, um ins verheißene Land zu kommen. Die alte Natur, der alte Mensch, der Zweifler, der Nörgler, der Gott das nicht zutraut. Wollten sie alle ins verheißene Land? Das ist ja nicht das Problem. Nö, haben keinen Bock. Ja, aber sie stecken in der Wüste drin. Und dann sagen sie, lieber zurück da wissen wir wenigstens da. Also das ist ja nicht so, dass sie nicht gesagt haben, wir wollen nicht ins verheißene Land. Sondern was war ihr Problem? Und worauf bezog sich dieser Unglaube? Genau. Überlegt euch mal, die haben gesagt, Gott kriegt es nicht hin. Jetzt brecht es mal runter auf unser Leben, auf unseren Glauben heute. Wollt ihr alle ins verheißene Land, ins ewige Leben? Das ist ein kleines... Ich bin nicht überzeugt. So, wollt ihr wirklich?
Ja.
Ich auch. Glauben wir, dass er uns dahin bringen kann? Aber merkt ihr, wie das zusammenhängt? Das ist ein Bild und das ist eine Hinführung. Es ist nicht der Unglaube, ich will nicht, das gibt kein Verheißen an, ich will da nicht hinein. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass Gott vermag, mich dahin zu bringen. Umstände des Lebens, ich selbst, all das. Hier merkt ihr, hier geht es darum, der Glaube in Bezug auf Gott und seine Fähigkeit, was er tun kann, und nicht in Bezug auf ihre Fähigkeit, was sie tun können. Das hat was mit Heilsgewissheit zu tun. Und da haben wir ein Riesenthema und ein Riesenbild im 4. Buch Mose, wo wir lernen, was bedeutet, an Gott zu glauben oder nicht. Und ich behaupte, oder ich bin fest davon überzeugt, die Heilsgewissheit ist ein wesentliches Merkmal eines Gläubigen. Das ist grundlegend, das ist wichtig. Interessanterweise alle drumherum, sie fürchteten Gott. Nur die nicht. Okay, also, ihr merkt, da ist eine Menge drin und sehr entscheidend. Ich habe euch als Erinnerung nochmal, jetzt würde ich gerne diesen ersten Teil, den ich euch links da gezeigt habe, ja, ein bisschen mit euch ganz, also wir sind da noch da drin, uns fehlen noch zwei Dinge, uns fehlen zwei Abschnitte, die machen wir jetzt. Also die Vorbereitung für die Wüstenwanderung. Wir haben uns jetzt echt eine lange Zeit darauf vorbereitet, haben viele, viele Abschnitte uns angeschaut, zum Beispiel Mose 1, die Zählung, so startest, Mose 2, Lagerordnung. Wenn ich das sage, hoffentlich kommt euch das in Erinnerung, was wir da alles besprochen haben. Wenn nicht, ihr könnt es alles gerne nachsehen oder nachhören. Es gibt alles online, es steht alles zur Verfügung. Dann Kapitel 3 bis 4 haben wir uns den Dienst angeschaut. Also das sind alles Vorbereitungen. Zuerst muss gezählt werden, dann muss eine klare Lageordnung aufgestellt werden. Dann muss der Dienst besprochen werden, was muss getan werden auf dieser Reise. Dann gibt es ein Hinweis, dass um die Reinheit, dass dieses Lager, dass die Gemeinde ist, die Versammlung, geht um seine Reinheit. Sie braucht diese Reinheit, um ans Ziel zu kommen. Das ist die Rede von der Hingabe, der Bereitwilligkeit, des Aufopferns, sich komplett Gott zu weihen, das Gesetz des Nazaräers. Dann kommt der levitische Segen, haben wir uns angeschaut, freiwilliges Geben der Fürsten, Gottes Reden vom Ort der Gnade, das ist der Gnadenthron, der Sühnedeckel, dass Gott von da redet. Dann haben wir uns den siebenarmigen Leuchter angeschaut. Das hat mich umgehauen. Das hat mich so begeistert. Und dann letztes Mal, und so haben wir aufgehört, das war das Passa und der Ausweichtermin. Auch das sehr, sehr interessant, dieser Abschnitt, der uns da vorbereitet und auf die Wüstenwanderung, worauf es ankommt, was müssen wir beachten, was ist wichtig für uns. Also, wie gesagt, wer heute zum ersten Mal da ist und sagt, Herr, weiß noch gar nichts, ihr könnt das alles nachhören, braucht ein bisschen Zeit. nehmt sie euch. So, jetzt zwei Dinge müssen wir noch machen. Erstens, Wir wollen uns zwei Dinge, die uns durch diese Wüstenwanderung, die wir brauchen. Das geht um die Führung. Und zwar die Führung, die Gott gibt, und zwar die sichtbare Führung. Und dann gibt es eine Führung, die hörbar ist. Diese beiden Dinge werden noch uns erwähnt in Kapitel 9 und Kapitel 10. Wenn ihr das aufschlagen möchtet, 4. Mose, Kapitel 9 und Kapitel 10. Also Kapitel 9, 15 bis 23 haben wir die Führung Gottes, und zwar die sichtbare Führung. Und Kapitel 10, 1 bis 10 haben wir die Führung Gottes, das ist die hörbare. Das soll ein Auge sein, das soll ein Ohr sein, falls ihr... Ja, 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 ganz sehr, 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 sehr gut. Und ich sage ja nicht ohne Grund, dass wir erst das Alte Testament verstehen müssen, um dann ins Neue zu gehen und dann die Erfüllung im Neuen Testament. Also hier werden Grundlagen gelegt für Gottes Prinzipien, Gottes Handeln, Gottes Bilder, Sprache. All diese Dinge werden hier im Alten Testament als Fundament gelegt. Also mit diesen beiden Kapiteln starten wir. Vor der Pause machen wir das noch, dann gibt es eine Pause und dann kommen wir in die Wüste. Ja, also trink vorher viel, das wird trocken. Ich hoffe nicht inhaltlich. Also, lasst uns diese beiden Dinge anschauen. Kapitel 5, 9. Das erste ist die sichtbare Führung. Schaut mal, da geht es um die Wolken und die Feuersäule. Habt ihr schon mal gehört, gell? Da gucken wir hin, wie Gott führt, bekommen wir einen Hinweis durch diese Wolken- und Feuersäule. Und das Zweite, wie Gott führt, ist dann durch die Trompeten. Hier, da gab es zwei Trompeten. Ja. Die Wolken-Feuersäule ist als Erste und dann ist die Trompeten. So, das möchte ich mit euch anschauen. Also Vers 15, gell? Habt ihr es? Und an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, das ist das Zelt der Begegnung, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. So war es ständig. Die Wolke bedeckte sie und des Nachts war es wie das Aussehen eines Feuers. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israels auf. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten sich die Söhne Israels. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israels auf, und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israels den Dienst des Herrn und brachten nicht auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich, und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur vom Abend bis zum nächsten Morgen da war, und die Wolke sich am Morgen erhob, dann brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht erhob sich die Wolke, so brachen sie auf. Oder dauerte zwei Tage oder ein Monat oder eine längere Zeit. Wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israels und brachen nicht auf. Und wenn sie sich denn dann erhob, brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie verrichteten den Dienst des Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. So, schön, gell? Eine herrliche, herrliche Begebenheit. Wenn wir uns das eben vom Kontext her vor Augen halten, Gott hat sie vorbereitet, alles, was notwendig war, in dieser Wüste zu überleben und durch diese Wüste sozusagen durchzukommen. Jetzt, bevor es losgeht, wann geht's los? Wann müssen wir gehen? Wann müssen wir stehen bleiben? Wann dürfen wir lagern? Wann müssen wir wandern? Und hier bekommen wir den ersten Hinweis darauf, wie Gott sie führte. Er führt sie nach dem Befehl. Darum geht's. Das heißt, wenn Gott sagt, dann geht's los. Wenn Gott sagt, gehen, dann gehen sie. Wenn Gott sagt, bleiben, dann bleiben sie. Und das Bild ist herrlich. Ja? Gott geht voran und sie wissen, okay, Gott geht los, ja, dann muss ich losgehen. Die gehen nicht los und sagen, hey Gott, wird Zeit. Weißt schon, ein Tag hier, voll blöde Stelle. Das ist voll unangenehm hier. Kein Wasser, wenig Platz, keine Ahnung. Oder, hey Gott, da vorne, wir haben da vorne was gesehen. Das ist viel besser. Lass uns da hingehen. Oder, Gott weiß, nach 3 Monaten ist es echt langweilig geworden hier. Die gehen nicht und dann sagen, oh Herr, wir hoffen, du gehst mit uns. Kennt ihr die Gebet? Wisst ihr, wie oft wir so beten? Herr, geh mit uns mit. Wir hoffen, dass du mit uns mitgehst. Eigentlich ist es nicht ganz korrekt. Sag ich mir so, schön, wenn er trotzdem mitgeht aus Gnade, uns nicht verlässt. Auch wenn wir losgehen, wenn er nicht sagt, dass wir gehen sollen. Aber eigentlich ist das nicht wir gehen und der Herr geht mit und wir hoffen, Herr, geh mit uns mit den Weg, sondern Herr, welchen Weg gehst du? Wann gehst du? Und ich will mitgehen. Darum geht's. Das heißt, das Bild, das hier uns dargelegt wird, Gott sagt, wenn ich gehe, dann kommt ihr mit. Wenn ich bleibe, bleibt ihr hier. Das ist die Art und Weise, wie wir vorwärts kommen. Das ist die Art und Weise, wie wir durch die Wüste kommen. Der Herr geht voran. Und ich finde es, ich habe etwas versucht zu betonen, ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe. Befehl, 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 Befehl. Nach dem Befehl lagerten sie nach Befehl. Die Art und Weise, wie Gott uns leitet, das ist nach seinem Befehl, nach seinem Gebot. Er sagt uns, jetzt kann's losgehen. Und ich sage, das ist ein tiefes geistliches Prinzip, dass wir nach dem Befehl des Herrn ruhen, wenn er sagt, bleiben, und wenn er sagt, aufstehen, aufstehen und gehen. Könnt ihr euch vorstellen, es geht gerade los, zack, zack, es ist ein Millionenvolk. Ein Millionenvolk packt ihre Sachen. Mir reicht schon meine Familie. 2 Kinder, eine Frau und ich. Deswegen packe ich für sie meistens. Zack, schnell, sonst dauert es echt. Nicht bei der Lilly, aber bei den Kindern. Ja. Aber mittlerweile machen sie es auch gut. Weil die gucken gleich gerade zu. Immer besser. Könnt ihr euch vorstellen, dann ein Millionenvolk. Auf Freizeiten erlebt man, okay, wir machen eine Wanderung oder irgendwie so, bis letztes sind ihre Sachen, bis es losgeht. Es dauert eine Weile. Jetzt aber packt ein Millionenvolk, ihr habt ein Gut, Tiere, Fell, alles mögliche, Wagen und Zelte zusammen abgebaut. Geht's los. 1 Tag gelaufen, jetzt bleiben wir wieder hier. Was? Hat sich das gelohnt? Und wieder aufbauen und wieder hinstellen. Und am nächsten Tag, es geht weiter. Und dann gibt es kein Muster. Also nicht so, wir machen jetzt mal 3 Tage und danach 1 Tag Pause, dann 7 Tage, dann 4 Tage Pause, dann 3 Monate, 1 Monat Pause, damit man sich dran gewöhnt. Es gibt kein Muster. Ich finde das interessant, wie die Schrift uns das hier zeigt. Gell? Er sagt, und wenn es so ist, dann ist es so, 1 Tag, dann ist 1 Tag, dann gibt es mal 3 Tage, dann gab es halt eine Woche, dann einen Monat und dann viele Tage. Es gibt kein Muster. Und wenn Gott sagt, 1 Tag, dann ist 1 Tag. Und wir sagen, wir gehen jetzt 1 Monat, dann mussten sie 1 Monat gehen. Absolut wichtig. Und so beginnt es mit dieser die Führung. Jetzt geht's los. Und dann heißt es, und eine Wolke war da. Und wenn die Wolke aufstand und ging, dann gingen sie. Ich halte das für uns und für unser geistliches Leben. Darf ich an dieser Stelle schon eine kurze Anwendung machen? Der Hebräerbrief, in dem mache ich jetzt vorletzte Woche intensiv, auf einer Freizeit. Immer wieder, wenn eine geistliche Wahrheit aus dem Alten Testament erklärt hat, gesagt, darum lasst uns. Das wiederholt sich permanent. Darum lasst uns. Da will ich auch jetzt sagen, darum lasst uns. Genau schauen auf den Befehl des Herrn, wenn er sagt, wir müssen gehen und wir müssen lagern. Und wenn der Herr sagt, wir müssen lagern, dann müssen wir lagern. Auch wenn wir gerne gehen wollen. Wenn wir sagen, oh, ich kenne das, ja. So. Und wenn der Herr sagt, wir müssen gehen, dann müssen wir gehen und müssen nicht sagen, ich will aber gerne bleiben. Was braucht es, um das tun zu können? Vertrauen? Ich würde auch sagen, da müssen wir beginnen. Man muss diesen Befehl erstmal wahrnehmen. Ich sage so, wenn die Wolke vorzieht und ich es nicht mitbekommen habe, es gibt, darum gibt es 2 Arten. Es gibt etwas sichtbar und es gibt dann auch etwas hörbar. Das heißt, Es wird dafür garantiert, dass wir es mitbekommen. Aber wir müssen das kennenlernen. Wir müssen, darf ich für uns sagen, wir müssen die Stimme Gottes kennen. Wir müssen kennen, wenn er sagt, bleib, und wir müssen kennen, wenn er sagt, geh. Wir müssen diese Stimme kennen. Und das ist ein Lernprozess. Aber wir müssen, ich bin davon überzeugt, dass Gott führt und dass er das tut. Also, in meinem Glaubensleben gibt es immer wieder diese Phasen, wo ich weiß, es steht, ich bin kurz davor vom Aufbruch, aber ich habe keine Ahnung. Und solange ich nicht weiß, jetzt geht's los, bleibe ich. Einmal musste ich 6 Jahre warten, nicht nur einmal, eigentlich zweimal musste ich sogar 6 Jahre warten. Ich wusste, der Herr hat was mit mir vor und der schickt mich, aber ich wusste nicht, wohin. Und ich würde gehen und da kamen welche zu mir und sagten, pack deine Sachen und geh. Und ich sage, wenn der Herr mich schickt, dann wird es nicht nur dir, auch mir sagen und dann werden wir gehen. Es hat 6 Jahre gedauert, musste ich dann an einem Ort lagern. Das nächste Mal ganz genauso. Wir wussten, es geht weiter als Familie, bevor wir herkamen. Und wir haben gewartet. Und wie oft haben wir mit der Lilly darüber geredet? Wir sind gelaufen und gesagt, wir sind echt gespannt, wann der Herr im Bild jetzt gesprochen aufsteht und geht und wir gehen dürfen. Aber wir mussten warten, bis er gesagt hat, jetzt. Und dann war es klar und dann sind wir gegangen. Für unser geistliches Leben ist es sehr, sehr wichtig für diese Wüstenwanderung, dass wir das Erste, darf ich sagen, dass wir diese Wolke kennen und dass wir diese Wolke sehen und dass wir dieser Wolke gehorsam sind. Wenn sie aufsteht, dann packen wir die Sachen. Wenn sie geht, gehen wir hinterher. Wenn sie bleibt, dann bleiben wir. Und wir bleiben so lange, bis sie wieder aufsteht. Ich mache keine Termine, ich habe keinen Plan. Ich sage euch nicht, wie lang, aber ich sage, wenn der Herr aufsteht, dann gehe ich. Dann gehe ich. Dann baue ich das hier alles zusammen. Auf dem Wagen. Und geht's weiter. Jetzt ist die spannende Frage hier. Was ist diese Wolke? So wie. Es ist ja etwas sichtbar da gewesen. Deswegen habe ich bewusst, das ist ja. Da war eine Wolke. Wolkensäule war da. Übrigens nicht zwei Dinge. Es war nicht zuerst eine Wolke da und dann irgendwann mal so die Wolke so, es wird dunkel, ich muss gehen, tschüss, Feuer, komm. Und dann ist die Wolke weg und dann kam die Feuersäule. So keine zwei verschiedenen Dinge. Lest mal mit mir nochmal Vers 15. Und am Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Das ist eine Wolke. Und am Abend war sie, das ist die gleiche Wolke, über der Wohnung, wie das Aussehen eines Feuers. Seht ihr, das ist immer noch die gleiche Wolke. Nur als es dunkel war, merkt man, die leuchtet. Es sind nicht verschiedene Dinge. Es ist die gleiche. Als Kind hatte ich diese Vorstellung, so eine Wolke. Und sie dann, ich habe ein Bild gesucht, ich habe dieses Bild da gefunden, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ist das Volk unten, das sieht man nicht. Und da, das ist ein Riesen, also das muss gewaltig sein. Oh, das muss gewaltig. Und es ist wie eine Wolke und auf einem, und wenn es dunkel wird, man merkt, hey, die leuchtet. Darf ich mal sagen, könnt ihr euch vorstellen, wie Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg der Verklärung gingen? Als auf einmal die Herrlichkeit da durch die Wolke Christi durchstrahlte und die diese Herrlichkeit gesehen haben. Als es so geleuchtet hat, ungefähr war das da. So, das ist eins. Das, was eine Wolke ist hier, ist dann leuchtet später in der Nacht. Das heißt, es ist absolut sichtbar. Tag und Nacht ist es sichtbar. Und sie sehen das. Es ist ein Sichtbares. Immer wieder, wenn ich darüber rede, sagt man mir, oh, wäre das gut heute hier. So, warum wenn es darum geht, dass mein Leben hier auf dieser Welt und mein Leben durch die Wüste davon abhängt und ich lernen muss, auf Gott zu hören und seinen Befehl zu hören, wann ich rasten soll und wann ich gehen soll. Ich glaube nicht, dass viele sagen, hey, das ist voll blöd. Oft ist ja so, wir würden ja gern wissen. Das wäre so eine Hilfe, gell? Aber das, ja, warum ist es nicht so einfach? Warum einfach nicht so eine Wolke? Oder da müsst ihr doch nicht spekulieren. Und jetzt gucken wir mal, was diese Wolke ist. Und ich sag euch, was ich auch dann sage, sei froh, dass du in dieser Zeit lebst, denn wir haben mehr als eine Wolke. Wir haben wirklich mehr als eine Wolke. Und der Grund, warum es eine Wolke war, was ist diese Wolke? Was ist diese Wolke? Geht mit 2. Mose 14. Israel zieht aus und Gott führt sie zum Schilfmeer. Schaut mal Vers, ab Vers 13 lese ich, sage ich, okay? Mose aber antwortet dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Kapitel 14, Abvers 13. Die euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Denn der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Also wer wird für sie kämpfen? Der Herr. Es ist der Herr selbst. Und jetzt schaut mal. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? So, hör auf zu brüllen. Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch siehe, ich will das Herz des Ägypter verstocken, so dass sie hinter euch ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seinem ganzen Heeresmacht und seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und an den Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, der von dem Herrn, der dem Herrn Israel, Entschuldigung, der vor dem Herr Israels herzog, brach auf und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. Was ist diese Wolkensäule? Wer ist diese Wolkensäule? Das ist ein Engel Gottes. Was ich damit euch sagen will, es ist nicht einfach nur so eine Wolke, wissenschaftlich erklärbar durch Verdunstung oder eben in der Wüste durch eine Staubwolke, das Sand oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für Bilder ihr eine Wolke habt. Aber das, was da war, war kein menschliches, kein materielles Phänomen. Das, wisst ihr, was da vor ihnen herging? Es war ein Engel des Herrn. Und im Alten Testament ist Engel des Herrn, das ist Jesus. Das ist doch Wahnsinn, oder? Die Engel des Herrn, oder diese Wolke, ist die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, was vor ihnen herging und sie führte? Die Gegenwart Gottes. Denn ich werde unter ihnen sein. Und Gott schuf einen Ort, einen Platz, wo die Wolke, das heißt, wo die Gegenwart Gottes kommen konnte, ohne dass das Volk vernichtet wird. Es brauchte da dieses Blut. Aber dadurch war die Fähigkeit, die Gegenwart Gottes war da. Gott war da. Das ist nicht einfach nur eine Wolke. Gott war da und er führte sie. Und nachts leuchtete diese Herrlichkeit leuchtete dadurch. Und ich habe deswegen wie Feuer, nicht Feuer. Es war nicht buchstäbliches Feuer. Übrigens, das ist ein gewaltiger Spruch, genauso wie kein buchstäbliches Feuer auf den Jüngern beim Pfingsten war. Was war da? Die Gegenwart des Herrn. Und wie kam sie, die Gegenwart des Herrn? Durch den Heiligen Geist. Der Geist Christi. Der Geist Christi, das haltet das ein bisschen im Hinterkopf. Also wir gehen Kapitel 10, Kapitel 9, wieder im 4. Buch Mose. Diese Wolke ist weit mehr als nur, wie gesagt, ein Naturphänomen, das da stattgefunden hat. Das ist die Gegenwart Gottes, die da war. Und wenn die Gegenwart Gottes aufstand und zog, dann zog das Volk hinterher. Auch das noch, wir werden am Ende von dieser Wüstenwanderung werden wir nochmal einen Hinweis darauf bekommen. Nein, nicht am Ende. Ziemlich bald. Ziemlich bald. Kapitel 10, heute noch. Ja.
Ja. Wieso wird es doch separat gesagt? Also einmal, dass die Wolke nehmen und dass der Engel, wieso sagt es direkt hintereinander beides? Und woher weiß man, dass es nur eins ist und nicht.
Weil das in der hebräischen Sprache ein Parallelismus ist. Das ist das. Und hier werden uns geistliche Wahrheiten veranschaulicht. Ich werde euch das gleich noch mal deutlich machen. Das Gleiche wird ihnen, Gott gibt dem Volk, sagt, ich werde euch leiten und ihr braucht das. Und um zu zeigen, was alles das ist, was sie brauchen, gibt es verschiedene Bilder oder verschiedene Dinge, die Gott gibt, um ihnen zu zeigen, um von mir geleitet zu sein, braucht ihr mein Handeln. Dieses Handeln ist aber so vielschichtig. Das Gleiche so, wenn uns die Evangelien Jesus vor Augen malen, dann reicht uns nicht nur eins, sondern wir brauchen so viele Aspekte, damit wir ganzheitlich Gottes Werk verstehen. Genau das Gleiche hier auch. Ich behaupte, dass die Wolke und das Gleiche ist. Die Trompeten und die Wolke, die gehören letztendlich zusammen. Werde ich euch gleich versuchen. Aber es braucht ein ganzheitliches Reden Gottes. Es braucht ein ganzheitliches Wirken Gottes. Und das Alte Testament gibt so viele Schatten und Bilder von dem Wirken Gottes, um einen Aspekt, die Aspekte deutlich zu machen. Ja. So, hier können wir weitergehen. Wir können sogar bis jetzt Himmelfahrt gehen. Von dieser Stelle aus. Denn was glaubt ihr, in welcher Wolke Jesus in den Himmel auffuhr? Nicht in eine buchstäbliche Wolke, wo ich dachte, wow, wie kann Jesus auf eine Wolke stehen? Wie funktioniert das denn? Ist er so leicht geworden? Sondern die Herrlichkeit des Herrn kam und holte ihn ab. Das ist weit, weit, also wir hier werden Dinge weichen gestellt zum Verständnis des Neuen Testaments. Aber jetzt, worauf ich hinaus möchte, schaut mal. Jetzt ist ein sichtbares Wirken, das heißt, Gott führt sie so, dass sie die Dinge sehen, wie Gott leitet, wie sie Gott führt. Jetzt du und ich würden gerne natürlich mit unseren Glubscherchen das sehen, wie Gott uns führt. Aber wisst ihr, dass wir jetzt leben im Glauben und nicht im Schauen? Bedeutet das, wir nicht sehen? Doch, aber wie schauen wir? Mit den Augen des Herzens, mit geistlichen Augen. Wir brauchen ein geistliches Verständnis. Freunde, ich sage euch ehrlich, wenn ihr noch sowas braucht, dann lebt ihr im alten Bund. Wenn man noch ein äußerliches Zeichen braucht, ein äußerlich sichtbares Zeichen, um zu sagen, ah, da ist Gott. Ich sage mal, wenn man sich dann ein goldenes Kalb macht, wir wollen sehen, wir wollen Gott spüren, greifen, dann leben wir noch im alten Bund, wir leben noch im Fleisch, weil das Fleisch kann nicht sehen. Das Fleisch kann nicht glauben. Das kann nicht geistliche Dinge wahrnehmen. Darum braucht es geistliche Augen. Wie gibt uns Gott geistliche Augen, um dass wir sehen können? Schlag mal mit mir 1. Korinther Kapitel 2 auf. 1. Korinther 2. Ich lese ab Vers 6, okay? 1. Korinther 2, Abvers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Merkt ihr, das sind diese beiden Dinge, Auge und Ohr. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was in den Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Denn wir reden auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch, das heißt ein irdischer Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Und wie? Durch den Christi Geist. Wir haben den Heiligen Geist, damit wir was? Damit wir die Dinge sehen können. Und zwar nicht mit den natürlichen Augen, sondern mit den geistlichen Augen. Das ist es. Wir werden geleitet, nicht mehr durch die Herrlichkeit des Herrn, eine sichtbare Herrlichkeit des Herrn, durch den Engel Gottes, der vor uns herangeht, wo wir mit den natürlichen Augen schauen, sondern wir leben jetzt unter einem Bund, in einer Zeit, wo wir geleitet werden, aber durch den Geist Gottes. Römer 8, was sagt Römer 8? Wer den Geist Gottes nicht hat, ist nicht sein. Und dann, was kennzeichnet die Kinder Gottes? Schaut mal Kapitel 8, Römer 8. Schaut mal, was sie kennzeichnet. Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Söhne. Denn so viele durch den Heiligen Geist, den Geist Gottes, den Geist Christi geleitet werden, geführt werden, nach dem Befehl, die sind Söhne Gottes. Das heißt, ein Kind Gottes macht was aus? Er sieht die Herrlichkeit des Herrn. Wie? Der Geist offenbart ihm das. Und er erkennt den Herrn. Und er lernt seine Stimme kennen und er lernt ihn sehen und er lernt ihm nachzufolgen. Wenn Jesus sagt, folgt mir nach, gell? Meint er damit ein buchstäbliches Nachgehen, dass wir nach Jerusalem ziehen oder Israel oder Judäa, Samaria und dann die einfach die Route ablaufen? Wir wissen das, es macht keinen Sinn, auch wenn es manche das gerne hätten. Hier geht es um eine geistliche Nachfolge. Und wie kann ich ihm nachfolgen, wenn ich ihn nicht buchstäblich sehe? Ja, im Geist muss ich erkennen, den Geist Christi haben. Seine Gedanken, sein Wesen, sein Verständnis von dem, was Gott tut und wie Gott es tut und was er mit mir tut. Wir werden durch den Heiligen Geist geleitet. Ein wichtiges Prinzip für die Führung Gottes, für Heiligung als Prozess, ist Leben im Geist. Leben im Geist. Wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, wir müssen lernen, auf diese Stimme zu hören. Oder also, wir müssen lernen, durch den Geist auf Jesus zu sehen. Wir sind an einem Punkt noch vom Sehen. Hier geht es nicht um ein buchstäbliches Sehen, um geistliches Sehen. Darf ich so sagen, wer noch die geistlichen Augen nicht hat, der kriegt halt leibliche. Das heißt, derjenige, der den Geist noch nicht hat, der braucht äußerliche Bestätigung, äußere Dinge. Oh, da braucht man so klare Zeichen und Wunder. Wir brauchen klare Hinweise und Dinge, wo man sagt, ja, guck mal, Gott führt mich so und so. Und ich sage, wer immer noch darauf angewiesen ist, gefährlich, sehr gefährlich. Entweder er ist geistlich noch ein Baby und kennt die Stimme des Herrn nicht, oder er hat überhaupt den Geist Gottes nicht, was sehr ernsthaft wäre. Ja. Also hier geht es um dieses Sehen Gottes, wie er mich und führt, wie, dass er durch den Geist Gottes in uns leitet. Und um dieses Sehen geht es hier. Hier haben wir ein Bild dafür, wie das fleischliche Israel, einen irdischen, sichtbaren, Anführungsstrichen, Sehen bekamen, so wir als das geistliche Israel, und haben wir ein geistliches Sehen der Gegenwart Gottes. Und wir müssen wissen, wenn Jesus mir sagt, will ihr ruhen, dann muss ich in ihm ruhen und bleiben. Wir sind in einer Zeit der Superaktivität und eine Aktion nach der anderen. Und wenn man sagt, hey, jetzt, ich glaube, wir müssen einfach jetzt mal nichts tun, sitzen, hin und beten. Wow, faul und wow, was ist das für eine Haltung und wow, wir müssen doch machen und tun. Aber wenn der Herr sagt, hey, erst mal nichts tun, wenn ich das weiß, dann werde ich darin ruhen. Dann können auch die anderen brüllen und sagen und schreien und mich sogar für faul und für geistlich lau, wie auch immer bezeichnen. Aber wenn der Herr mir sagt, Willi, du brauchst jetzt ein paar Tage Pause. Ja, kann ich das mir leisten? Wie werden die anderen über mich denken? Was werden die mir sagen? Kennt ihr das alles? Schau mal, wie wichtig es ist, erst bis dahin. Wenn Gott sagt, hey, du musst jetzt hier eine Weile ruhen. Ich sage, nee, Gott, ich muss weitergehen. Wir gehen zugrunde, wenn wir in der Wüste, wenn wir nicht lernen, auf Gott zu hören, auch in diesen Dingen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Es gab eine Zeit, ich bin da auf dem Weg, ich bin da am Lernen. Es gab eine Zeit, schaffe ich durch, manchmal sogar Monate, manchmal sogar ein Jahr ohne Urlaub. Und dann habe ich mal ein paar Tage und ich habe schlechtes Gewissen. Wenn ich dann nichts mache, dann habe ich, das ist so, Da komme ich mir echt schlecht vor, geistig. Oh, ich kann. Aber die, man kommt nicht in die Ruhe Gottes, irgendwann mal da, wenn man nicht lernt, auf die Führung Gottes zu hören und ihm zu vertrauen, dass er uns in diese Ruhe hineinbringt. Übrigens, von dieser Ruhe ist schon gleich Kapitel 10 die Rede. Ich greife jetzt mal vor, ich kann es nicht aushalten. Ich würde es eigentlich ganz viel später euch das sagen, aber ich greife vor. Jetzt kommt was Gutes, Olga. Du hörst durch. Das ist auch ein gut stilles Örtchen. Ruheort. Schaut mal Kapitel 10. Als dann es losgeht, übrigens Vers 12. Nee, 4. Mose. Ja, Römer 10 ist auch gut, aber hier sind wir jetzt zurück. Schaut mal, Vers 11, Kapitel 10, Vers 11. Ich greife nur ein bisschen vor. Und es geschah im zweiten Jahr, im zweiten Monat, im 20. Tag des Monats, da hob die Wolke von der Wohnung des Zeugnisses und die Söhne Israels brachen auf nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinai. Und die Wolke ließ sich nieder in der Wüste Paran. So brachen sie zum ersten Mal auf nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Das ist die erste Lernerfahrung. Das erste Mal, wo auf einmal das passiert. Sie brechen auf. Cool, gell? Sie brechen auf. Und jetzt gucken wir mal Vers 33. Das ist Wahnsinn. Das war noch nicht das Herrliche. Jetzt kommt's Herrliche. Schaut mal Vers 33. Und sie brachen auf von dem Berg des Herrn, 3 Tagesreisen weit. Und die Lade des Bundes des Herrn zog 3 Tagesreisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz auszusuchen. Spürt ihr, warum das so herrlich ist? Wie viele Tage zieht die Wolke des Herrn voraus? Und zum welchem Ziel zieht sie voraus? Sie geht voraus, 3 Tagesreisen, um für sie einen Ruheplatz zu finden. Wie viele Tage? 3. Wisst ihr, warum 3? Die Zahl Gottes ist 3, aber das ist nicht vollkommen. Oh, nach wie vielen Tagen? Um was zu tun? Um für uns einen Ruheort zu bringen. Und hat gesagt, ich gehe voraus, den Weg kennt ihr nicht. Ihr wisst nicht, wohin ich gehe. Aber ich gehe voraus und hol euch. Und dann werdet ihr, ich gehe und baue euch Wohnungen. Johannes 14. Das ist es. Er geht voraus 3 Tage. Diese 3 Tage. Leiden, Sterben und Auferstehung. Er ist diesen Weg vorausgegangen, um für dich und für mich einen Ruheplatz zu finden oder zu schaffen. Wenn es heißt, Lukas 24, ihr kennt mittlerweile die Stelle. Es muss alles erfüllen, was über mich geschrieben steht, in Mose, Propheten und in Psalmen. Und was? Dass der Christus leiden, sterben und am 3. Tag auferstehen. Das steht da. Und dann, wo steht in Mose, dass er am 3. Tag auferstehen und uns sozusagen in die Ruhe bringen wird? Ich hoffe, jetzt kennt ihr mindestens eine Stelle. Es gibt noch weit mehr. 3. Tag, hier. Das ist dieses 3 Tage, die Herrlichkeit des Herrn, unseres und meines Herrn, die vorausgeht, um dich an diesen Ort zu bringen. Und damit, dann musst du ihm folgen. Folgt mir nach. Folgt mir nach in diese Ruhe. Um ihnen einen Ruheplatz. Ich liebe das. Im Hebräerbrief, Kapitel 3 und 4 heißt es, Josua hat sie nicht in diese Ruhe hineingebracht. Das ist gar nicht die wahre Ruhe. Das verheißene Land Israel, das war nicht dieser Platz. Wenn es dieser Platz wäre, hätte doch Gott nicht an einer anderen Stelle im Psalm gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Heute gibt es eine neuere Ruhe, einen neuen Tag. Von welchem Tag ist die Rede? Von der Ruhe in Christus. Und er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet das Herz nicht. Geht, schaut zu, dass ihr das nicht ablehnt. Schaut zu, dass ihr in diese Ruhe hineingeht. Folgt ihm nach. Folgt Jesus nach in diese Ruhe. Und wer da zur Ruhe gekommen ist, ist zur Ruhe gekommen ist von seinen Werken. Von welchen Werken? Von welchen Werken? Von welchen eigenen? Kochen, putzen, arbeiten gehen. Die Werke, um vor Gott gerecht zu werden. Das heißt, wer begriffen hat, oh Gott hat mir, der hat die Ruhe gegeben, er hat mich hingeführt, mich hingesetzt, gesagt, Wille, du darfst dich hinsetzen und ausruhen. Und ich nahm, ich muss noch machen, du musst mich doch lieben, du musst doch mich in die Ruhe bringen, du musst mich, nein, du musst nichts machen, ich habe schon gemacht. Nein, ich muss, du musst nicht. Nimm doch an die Ruhe. Ich bin vorangegangen, habe alles getan, alles vollbracht. Folge mir. Das ist, was der Geist Gottes uns zeigt und wie er uns führt. Er bringt uns in diese Ruhe. Jesus ist vorangegangen und der Heilige Geist öffnet uns die Augen für diese Ruhe und sagt, folgt ihm nach. Geht ihm hinterher. 3 Tage. Ich so herrlich. Sogar die 3 Tage werden uns hier angedeutet. Dass er sterben musste, übrigens 3 Tage. Das finden wir dann, wenn es dann ins verheißene Land geht, durch den Jordan gehen. Da geht die Bundeslade, wie hier, nicht nur 3 Tage, sondern sie geht als erste durch dieses. Aber da sind wir in Josua. Sorry. Okay, also, ich muss gleich Pause machen. Und ich wollte eigentlich beide Dinge machen. Folgendes, schaut mal ganz kurz. Das, was wir hier haben, die Wolkensäule und die Feuersäule, ist eine sichtbare Führung. Wir verstehen unter sichtbar etwas anderes, was die Bibel halt unter sichtbar versteht. Und wir verstehen hoffentlich jetzt, dass dieses Sichtbare die geistlichen Augen sind, dass wir die Dinge sehen. Und um so sehen zu können, wisst ihr, was wir brauchen, was das Volk nicht hatte? Und darum brauchen sie so eine sichtbare Wolkensäule? Sie hatten kein Herz, das in der Lage ist, diese Dinge zu sehen. Und darum gab es die Verheißung, ich werde euch ein neues Herz geben. Ja. Gott verheißt ihnen Hesekiel 36, Jeremia 31. Ich werde ihnen ein neues Herz geben, damit sie diese Dinge sehen, in dieser Weise, wie sie sehen sollten, damit sie diese Dinge erkennen, wie sie erkennen sollten und nicht nur hier buchstäblich vor ihren Augen. So, das ist das eine. Okay, machen wir Pause. Dann die Trompeten kurz noch.